Herzlich willkommen bei Green Talk. Leider hatten wir die ersten 3-4 Minuten ein paar Soundprobleme, die wir aber schnell wieder in den Griff bekommen haben. Wir können jetzt schon vorab sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, reinzuhören und wünschen nun viel Spaß.
Herzlich willkommen zu Green Talk, der Umweltpodcast. Das ist eine kleine Podcast-Reihe, in der sich alles um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit dreht. Wir wollen mit euch in den einzelnen Folgen auf die verschiedenen Blickwinkel auf das Thema eingehen. Mal etwas wissenschaftlicher, aber dann auch mal ganz klassisch aus der Praxis für die Praxis. Und um das zu erreichen, laden wir uns jedes Mal unterschiedlichste Gäste ein. Unser heutiger Gast interessierte sich schon als Kind für die Forschung. Er gründete in jungen Jahren einen Forscherclub auf Gran Canaria, gewann nationale Preise, bezeichnet sich als Querdenker und ist immer zukunftsorientiert unterwegs. Im Bereich der Forschung ist er speziell im Bereich der alternativen Energiesysteme unterwegs. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Theo Almeida Murphy.
Guten Tag zusammen, grüße euch.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und zunächst einmal starten wir natürlich was heutzutage wichtig ist. Wie geht's Ihnen eigentlich?
Gut, wir haben hier diese sogenannte Lockdown. Das ist für Menschen, die das Leben lieben und Kontakt haben möchten, natürlich eine Einschränkung. Gott sei Dank, in der Zeitalter der Digitalisierung können wir per Online-Tools Kontakt halten und tatsächlich dann noch Gedankenaustausch führen. Daher ist es nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, für andere Menschen, die direkt von dem Menschkontakt abhängig sind, wie ein Friseur, ein Kiosk, solche Läden, da ist es natürlich nicht so einfach.
Ja, ist definitiv eine Zeit, die uns ein bisschen auf die Probe stellt, aber auch gleichzeitig eine Chance hat, neue Sachen kennenzulernen, auch neue Sachen zu entwickeln. Und da wollen wir natürlich in dem heutigen Podcast auch ein bisschen drauf eingehen. Ich hatte es ja gerade schon ein bisschen erklärt, Sie sind tätig im Bereich der alternativen Energiesysteme in der Forschung. Aber zunächst einmal die Frage Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wie beeinflusst Sie das im Alltag? Also abgesehen vom Beruflichen, wie wichtig ist Ihnen privat Umweltschutz und Nachhaltigkeit?
Ja, also die Thematik Nachhaltigkeit ist natürlich sehr breit. Und wo mich immer stark hingezogen hatte, war es im Bereich Wasser. Und zwar nicht nur Wasser als Mittel, um sich zu waschen oder für Nahrungszubereitung, sondern tatsächlich ist es möglich, mit dem Wasser, was überall vorhanden ist, ne, wir wissen das, in den Bergen, auf dem Meer, überall, egal wo man ist, findet man auf diesem Planeten genügend Wasser. Und dann war die Fragestellung, ist es möglich, dieses Wasser mit irgendeiner Prozedur so zu verändern, vorzubereiten, dass man aus diesem Wasser Energie erzeugen kann. Energie bedeutet dann Antriebsenergie, Wärme, Stromgewinnung und wiederum natürlich, was passiert mit diesem Wasser im Bereich Pflanzen, Tiere, Menschen? Also es sind diese zwei Komponenten.
Also etwas, was uns die Natur gegeben hat, auch sinnvoll einsetzen, und wir sprechen ja gleich noch genauer über zwei Systeme, an denen Sie auch maßgeblich beteiligt waren. Aber zunächst einmal auch im Rahmen der Recherche, man hat gesehen, Sie sind viel auf Kongressen unterwegs gewesen, Bereich Wirtschaft, Technologie. Da ging es um die neuen Energiesysteme und dementsprechend waren da natürlich auch viele Vertreter aus der Wirtschaft. Und was ist da Ihr persönlicher Eindruck in den letzten Jahren? Hat sich im Bereich Wirtschaft und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, hat sich da so ein Umdenken bewegt? Hat sich da was geändert?
Ja, also tatsächlich, das ist vor kurzem, also die letzten 10 Jahren wenig, aber jetzt vor kurzem durch die Futures for Friday zum Beispiel, so eine Bewegung, die eher aus der Jugend oder sogar Kinder gekommen ist, wo die sich da viele Gedanken machen, ja, wie sieht es dann mit der Zukunft aus, mit der sogenannten Klimaerwärmung, aber auch Energieerzeugung. Und jetzt letzte Kongresse, wo ich war, oder die Messebesuche, wo ich auch mich auf die aktuelle Technik, zum Beispiel Wasserstofferzeugung, informiert habe, sieht man, dass es da tatsächlich ein Revival gibt, dass sehr offene Meinungen da sind und dass man jetzt eine Chance hat, solche nachhaltige Faktoren, die mit dem Wasser und mit Wasserstoff abhängig sind, dass man die jetzt mehr publik macht und in diese Richtung mehr investiert wird. Natürlich hat sich auch die Technik weiterentwickelt. Ich habe ja auch zum Beispiel jetzt gehört, dass es industrietaugliche Wasserstoffsysteme gibt, die aus dem Wasser den Wasserstoff erzeugen und dass diese im Megawattbereich schon platzierbar sind und auch sehr effizient, also Faktor 70%, was natürlich ein Quantensprung ist mit dem, was vor 10 Jahren gab. Also da tut sich was. Nur im Bereich Mobilität, das ist alles noch stagniert, weil hierzulande in Deutschland die Politik, aber auch die Automobilhersteller keine klare Strategie haben. Die wissen nicht, ob es in Richtung Wasserstoff gehen wird oder in Richtung Elektrizität. Das ist alles noch ein offenes Thema. Ist auch ein kompliziertes Thema, das verstehe ich. Aber das im Moment ist da eine klare Strategie, in welche Richtung es für die Antriebe gehen soll, nicht.
Sie hatten es ja angesprochen, die Mobilität, und das ist auch so ein Punkt, da wollen wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, alternative Energiesysteme. Ich meine, gerade in Deutschland, Automobilindustrie immer ganz wichtig. Natürlich, wir hatten den Dieselskandal und dann ist die Frage, wie geht's weiter, Elektroautos. Und da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten und Alternativen, über die wir da gleich sprechen. Aber was mir noch aufgefallen ist, und das fand ich eine ganz interessante These bei einem Ihrer Vorträge, die uns als Verbraucher dann auch wieder sehr interessiert, weil wir kennen es ja, jedes Jahr kommt die Stromrechnung, jedes Mal beschwert man sich und denkt sich, puh, ist doch wieder ein bisschen viel geworden. Und da hatte ich in einem Ihrer Vorträge gesehen, dass Sie gesagt haben, wenn wir 100 Euro eine Stromrechnung haben, zahlen wir allein 60 Euro für heiße Luft. Also Sie bemängeln da die fehlende Effizienz. Was können Sie zu der Aussage da genau sagen?
Ja, das ist natürlich eine Sache. Bei der Art, wie wir jetzt also Strom erzeugen für die Haushalte, basiert vieles natürlich auf einer Art Mix. Das nennt man heute so. Aber im Grunde genommen, wenn Sie genau hinschauen, haben Sie größere Kraftwerke. Und diese größeren Kraftwerke, die sind natürlich relativ alt, werden natürlich für eine sehr, sehr längere Zeit gebaut und betrieben, bis die Abschreibung kommt. Und die Verluste und die Nachhaltigkeitsprobleme, die da entstehen, werden natürlich auf die Allgemeinheit dann umverteilt. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist überhaupt den Transport von größeren Mengen Strom über Leitungen, über die Verteilerstationen, bis letztendlich sie ihren Anteil in der Steckdose erhalten, ist da eine Menge verloren gegangen. Und das ist die heiße Luft. Also gemeint dabei ist, wenn der Strom durch eine Leitung fließt und alles nicht so optimal ist, dann erwärmt sich das und das erwärmt die Umgebung. Sie kennen das beim PC oder Laptop, da brauchen Sie einen Lüfter. Und statt sich Gedanken zu machen, diese Stromverteilung mehr speziell zu lokalisieren, da wo gebraucht wird, wird das mit der alten Technik verteilt, indem man sagt, der Kraftwerk irgendwo im Norden muss die paar Haushalte im Süden auch bedienen. Und da geht natürlich eine Menge verloren. Das ist die heiße Luft. Interessant wäre, wenn sich die Energieerzeuger sich stärker einsetzen würden, die Kommune zu bedienen. Das heißt, man hätte ein Stromerzeugungs- und Verteilungssystem, was mit den Stadtwerken direkter angesprochen wird und dass man dort dann die Energieversorgung sichert.
Also zusammenfassend lässt sich sagen, weg von den großen Fabriken und mehr hin zu den kleinen lokalen Fabriken. Und das ist so Ihr Weg, wie wir effizienter sein können in der Zukunft. Ja.
Natürlich ist das historisch gewachsen. Sie kennen das, die Großindustrie, also Stahlindustrie und Kohlekraftwerke etc., das sind so Molochs, also groß gedacht, das ist so ein Überbleibsel der Zeit. Heutzutage haben wir mit der Hilfe von IT, Vernetzung, Embedded Systems, IoT, die Möglichkeit, ziemlich punktgenau den Strom nicht nur zu verteilen, sondern auch zu liefern. Natürlich haben wir die Problematik der sogenannten Speicherung. Es gibt Momente, wo je nach Uhrzeit die Last steigt und natürlich lokale Stromversorger vielleicht mit dieser Last nicht klarkommen und dann braucht man Puffersysteme. In dieser Richtung sollte auch einiges passieren. Aber es gibt ein Land in Europa, zum Beispiel Österreich, die das sehr gut gelöst haben. Die haben alle möglichen Mix. Die generieren den Strom aus Wasser, aus Solar, Geothermie, Kraftwerke. Und das ist ziemlich effizient verteilt. Es ist natürlich ein kleineres Land als Deutschland. Aber in diese Richtung würde ich vorschlagen, dass da die größeren Energieversorger sich da tätig machen. Das tun die auch gerade, aber nicht in den Grade, weil natürlich die Kraftwerke, die müssen noch abgeschrieben werden.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist natürlich viel Investition, Wirtschaft spielt da die große Rolle. Aber wir wollen mal jetzt genauer drauf eingehen auf zwei Technologien, in denen Sie da stark involviert waren und das mal so ein bisschen am Bereich der Automobilindustrie festhalten. Einmal, da muss ich sagen, im Rahmen der Recherche bin ich auf den Begriff GEET gestoßen und ich weiß nicht, ob es nur mir da so ging, aber ich kann mir vorstellen, da ging es mehreren oder auch jetzt in diesem Moment so, die erstmal damit nichts anfangen können. Und wenn man sich so die Vorteile durchliest, man erspart was, man optimiert was, man hat weniger Treibstoffverbrauch, es ist weniger schädlich. Was ist genau GEET und wieso ist das eigentlich noch gar nicht so bekannt?
Ja, also GEET steht für Global Environmental Energy Technology, also globale Umweltenergietechnologie. Das ist ein System, was erfunden wurde in den USA von den Herrn Pantone, der leider verstorben ist. Den hatte ich auch persönlich kennengelernt, als ich in New Mexico war, in Albuquerque. Da gab es eine Konferenz, da hatten wir Zeit, über seine Erfahrungen zu sprechen und wie er auf die Idee gekommen ist. Im Prinzip ist die so eine Art System für Verbrennungsmotoren, wo die Abgase, die normalerweise in die Umwelt gelangen, wieder recycelt werden und natürlich thermische Energie haben. Und diese Hitze, die solche Abgase erzeugen, helfen, eine Mischung aus Treibstoff und Wasser auf eine kritische Dampftemperatur zu bringen, so dass dieser Dampf als Gemisch zusammen mit der Luft ein Viertakt-Verbrennungsmotor bedienen kann. Und man hat dabei festgestellt, dass dadurch, dass der Treibstoff in der Dampfform oder fast vergast ist, die Motoren dann sehr effizient fahren. Effizient heißt, die benötigen weniger Treibstoff für die Erzeugung der gleichen Kraft oder Leistung. Und gleichzeitig die Nachhaltigkeit, also durch die Nutzung von Wasser und durch die Nutzung von weniger Treibstoff haben sie natürlich im Abgasbereich weniger Schadstoffe. Also das ist so die Zusammenfassung. Der Herr Pantone wollte solche Systeme automatisieren für Autos. Nur der ist nicht dazu gekommen. Der hatte dann Schwierigkeiten in seinem Geschäft. Man hat ihm aus dem Weg geräumt, dass er dann keine Chance mehr hatte, die Technologie zu verbreiten. Teile seines Wissens sind in Frankreich gelandet, wo eine von seinen Söhnen war. Da haben die Franzosen versucht, so Kits zu verkaufen, vor allem für die Bauern, für deren Landmaschinen. Das ist auch passiert, aber es war nicht die Ursprungstechnologie, wo sie Treibstoff und Wasser mischen, sondern die Franzosen haben es mit Wasser gemacht. Das heißt, das Wasser wurde dann verheizt in diesem Doppelrohrsystem und dem Dieseltraktor gegeben. Und immerhin gab es da Treibstoffersparungen in sehr hohe Größenordnung, also zwischen 20% und 50%, und natürlich eine bessere Luft, also bessere Abgase.
Die Beispiele in Frankreich angesprochen, also das ist ja schon mal ein klares Beispiel dafür, es funktioniert. Und Sie haben es ja auch gesagt, es ist nachhaltiger, es ist besser für die Umwelt. Gibt es denn trotzdem irgendwie noch Chancen für Bemühungen in Deutschland oder generell anderswo in der Welt? Oder kann man sagen, okay, GEET war ein Versuch, aber wird in der Zukunft wahrscheinlich nicht die große Rolle spielen?
Es gab in Deutschland und es gibt immer noch Ingenieure, die mit der Technologie arbeiten. Sie werden ab und zu von dem Wasser-Diesel-Gemische hören oder sie werden auch in dem Zusammenhang synthetische Treibstoffe hören. Und solche Ingenieure haben natürlich nicht jetzt die Kenntnisse, das ist so ein GEET-System, wo sie mit dem mit der Nutzung der Abgase noch mehr Effizienz schaffen können. Aber ich weiß, dass solche Systeme, die in der Erprobungsphase sind, bis die in Deutschland überhaupt als fertiges System oder fertige Maschine auf den Markt kommen, vergehen sehr viele Jahre. Ja, die Entwicklung ist sehr teuer. Die Motoren, die herkömmlichen Motoren, die man schon hat, stehen. Und wenn man, ich sage, ein Blockheizkraftwerk oder so eine Energieinsel baut, dann versucht man, die Maschinen eher aus China zu holen. Und dann müssen sie in Deutschland einige Anpassungen durchführen, damit es funktioniert mit diesem GEET-System. Und das alles kostet Zeit und Geld. Und wie gesagt, ohne Ingenieure, die Kenntnisse haben über solche Systeme, wird wenig passieren.
Und sind Sie denn selbst jetzt in diesem Bereich noch aktiv? Weil man hat ja gesehen, man findet auch, wer sich für die Thematik noch genauer interessiert, auf YouTube einige Beiträge. Sind Sie jetzt selbst noch am Referieren darüber oder haben Sie Ihre Forschung diesbezüglich eingestellt?
Ja, ich hatte diese bittere Erfahrung gemacht. Ich war natürlich bei Automobilherstellern, aber auch bei Entwicklern und dieses GEET-System, das haben wir auch gesehen, dass es Zeit kosten wird und Entwicklungsgelder genötigt werden. Und ich habe auch in diesem Bezug gesehen, dass es einfacher ist und vielleicht direkter, nachhaltiger, wenn man mit Wasserstoff oder mit dem, was ich dann Wassergas nenne, also es ist ein synthetisches Gas, was aus dem Wasser erzeugt wird, dass man in diese Richtung dann forscht und entwickelt. Weil da brauchen Sie die Treibstoffe nicht mehr, da sind Sie rein auf die Wasserschiene. Und daher habe ich das GEET sozusagen verlassen und mich mehr auf die HHO, nennt man das, also Wassergas und Wasserstoffgemische, dann spezialisiert und weiter in die Richtung versucht, mit verschiedenen Firmen und Entwicklern zusammenzukommen.
Genau, das ist nämlich auch die perfekte Überleitung. Hatten Sie ja gerade angesprochen, Sie sind in mehreren Bereichen tätig. Und der eine ist jetzt Wasserstoffgeneratoren. Und auch da, wenn man sich einliest, man spricht von der klassischen Knallgasreaktion und man sagt, es ist 7-mal zündfähiger als Benzin. Und als Nebenprodukt entsteht eigentlich nur Wasser. Und deswegen jetzt auch wieder hier die Frage, wieso spielt Wasserstoff aktuell in Deutschland auch im Rahmen der Automobilindustrie noch nicht die große Rolle? Weil ich habe jetzt geschaut, 80 Tankstellen gibt es aktuell nur. Und Automodelle, wenn wir da schauen, bewegen wir uns am Preisrahmen auch von über 70.000. Glauben Sie, da könnte in Zukunft mehr passieren? Oder?
Ja, wie gesagt, da gibt es in Deutschland keine Strategie in diese Richtung. Also Länder wie Korea oder Japan sind da weiterentwickelt, weil die dort die sogenannte Brennstoffzellen für die PKWs sehr weit entwickelt haben. Das heißt nicht, dass wir in Deutschland sowas nicht haben. Das ist aber dann die Technologie, wo Sie den Wasserstoff in einer Flasche mitschleppen im Auto und dieser Wasserstoff wird nicht verbrannt, sondern wird in eine sogenannte Brennstoffzelle zusammen mit Sauerstoff aus der Luft in Wasser umgewandelt und während dieser Umwandlung stattfindet, wird Strom erzeugt. Das sind die Brennstoffzellenautos. In Deutschland hat man bei BMW zum Beispiel damals den Schwerpunkt gehabt, direkt den Wasserstoff einzuspritzen, also direkt als Treibstoff in einer Brennkammer, so ähnlich wie beim Benzin, zu nutzen. Nur es hat sich herausgestellt, dass sie dann dafür die verschiedenen Tankstellen benötigen. Sie haben natürlich dann das Netz nicht, weil Wasserstoff im Vergleich zum Benzinpreis teurer ist, also zwischen 3 und 5 Mal mehr. Und dadurch hat sich das nicht so durchgesetzt. Meiner Meinung nach ist dieses Schleppen von einer Flasche mit flüssigem Wasserstoff veraltet, weil wir herausgefunden haben, dass es seit schon sehr lange, also 70er Jahre, verschiedene Möglichkeiten gibt, direkt on board, nennt man das, diesen Wasserstoff oder wir nennen das HHO-Gas oder Wassergas, zu erzeugen. Es funktioniert aber auch mit reinem Wasser. Aber dazu, wenn Sie reinen Wasser nehmen, also einen Tank zusätzlich mit Wasser schleppen im Auto, müssen Sie auch Diesel dabei haben. Und dann, weil Diesel benötigen Sie, um die Ersttemperatur zu erreichen. Aber sobald die Temperatur erreicht ist, können Sie auf Wasser umschalten und dann würden Sie mit Wasser fahren.
Sehen Sie
diese Ideen sind natürlich in der üblichen Ingenieurwissenschaft sind die nicht bekannt. Und von Energiegehalt, wenn die mit den Gleichungen der Rekombination von Sauerstoff, Wasserstoff kommen oder was Wasser an sich an Energie inne hat, sagen die, dass es nicht möglich ist. Das ist ja so eine Herausforderung, diese Ingenieure zu erklären, dass tatsächlich mehr Energie drin steckt.
Und von der reinen Prognose, also wir haben jetzt gehört, geht, sehen Sie wahrscheinlich eher nicht so um Wasserstoff. Sehen Sie da zukünftig trotzdem noch ein Wachstum oder glauben Sie, dass sich da in der Automobilindustrie, dass wir da mehr im Bereich E-Mobil unterwegs sind oder vielleicht doch könnte die Wasserstoffenergie, also dadurch könnte es doch größer werden in Zukunft?
Ja, das hängt davon ab, wie die Infrastruktur aufgebaut wird. Weil wenn Sie mit dem Wasserstoff, also Wasserstoff als Energieträger in einem Tank, dann benötigen Sie natürlich also Verteilerstationen, Tankstellen. Und das ist natürlich nicht gegeben in Deutschland, gar nicht. Zweitens, wenn Sie solche Tankstellen bauen, dann und die natürlich nachhaltig sind, da muss man sich überlegen, wie sieht es mit der Besteuerung aus? Ja, Sie wissen, Benzin und Diesel haben eine sehr, sehr hohe Besteuerung. Also 50-55% sind Steuern, was Sie dabei zahlen. Und der Treibstoffpreis ist natürlich von mehreren Faktoren abhängig. Ja, wir kennen das jetzt zum Beispiel, gibt es jetzt einen Lockdown in viele Länder und Saudi-Arabien senkt den Preis. Ja, also da wird alles sehr billig, aber irgendwann wird das alles sehr teuer. Das heißt, die Schwankungen sind sehr hoch. Die sind sehr gefährlich für eine bestehende Wirtschaft. Daher ist das Thema nicht so einfach. Also man kann nicht sagen, wir schaffen jetzt Benzin und Diesel ab und bringen jetzt Wasserstoff, Gas als Treibstoff mit kleinen Modifikationen an den vorhandenen Motoren, sondern das ist ein größeres Thema, was volkswirtschaftlich Konsequenzen hat, auch für die Regierung, weil da würden dann eine Menge Steuern verloren gehen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was uns wahrscheinlich noch in der Zukunft weiter begleiten wird. Jules Verne schrieb es ja in seinem Buch 1874 auch schon, Wasser ist die Kohle der Zukunft und deswegen wird es auch spannend bleiben, wann diese Zukunft dann kommt und wann wir da mehr aus dieser Energiequelle nutzen. Wir wollen noch kurz auf einen weiteren Punkt eingehen. Das ist auch so ein Vorschlag, den Sie gemacht haben, der interessant ist, der vielleicht auch in der Umsetzung aktuell für die Industrie ein bisschen realistischer ist. Ich sage mal Stichwort Smart Industry, Art Nachhaltigkeitsindex, Überwachen von Maschinen, Einsehbarkeit. Was könnte man da in der Hinsicht machen?
Ja, also das ist ein Riesenthema. Also es hat alles angefangen in Deutschland mit dem Thema Smart Metering, dass jedes Haushalt so eine Art intelligenten Zähler bekommt und über das Energieverhalten, also Energieverbrauchsverhalten der individuelle Haushalte die Last steuern kann. Das war so eine Möglichkeit. Was ich sehe, ist durch Digitalisierung, durch eine Konvergenz von sogenannte IoT-Sensorik, Netzwerk und intelligente Algorithmen. Man könnte schon fast KI dabei nennen, wurde man natürlich die Möglichkeit, in Industrieprozesse, die sehr energieaufwendig sind, dort Möglichkeiten zu finden, den Energieverbrauch zu senken. Also das ist jederzeit machbar. Das wird auch teilweise getan. Ja, mit Hilfe von bestimmten Algorithmen und bestimmten Messdaten haben Sie die Möglichkeit, die Lastverteilung gleichmäßig zu verteilen. Das wird auch schon gemacht. Das nennt man dann intelligente Netzwerke oder intelligente Netzwerkkomponente. Die sind jetzt bei uns in dem Stromnetz mit eingebaut. Es gibt auch Firmen, die da spezialisiert sind, sowas zu vergeben. Sogar hier in Köln gibt es eine Firma, die genau das macht. Und ich denke, in Bezug auf intelligente Maschinen, denken Sie dabei an die Roboter, die in Produktionsprozesse sehr effizient arbeiten können. Und die Chinesen machen uns das vor, es werden ganze Produktionsstraßen durch Roboter ersetzt. Das ist jetzt eine Möglichkeit, natürlich den Energieverbrauch zu sinken, aber auch besser vorherzusagen.
Ja, die Digitalisierung öffnet uns ja allgemein viele Möglichkeiten und ich würde sagen, von der Grundtendenz können wir da dementsprechend positiv entgegenwirken, da es halt viele Mittel, viele Möglichkeiten gibt und letztendlich man auch als Firma teilweise gezwungen ist, da an diesen Strang mitzugehen. Es war auf jeden Fall in der Hinsicht schon mal ein sehr, sehr interessanter Einblick, auch im Bereich der Antriebstechnologien, was wir machen können. Abschließend noch die Frage rein hypothetisch. Wie würde Ihre Welt, wie würde das bei Ihnen in 30 Jahren, wie würde Ihre Welt in 30 Jahren circa aussehen?
Also in 30 Jahren gibt es keinen Lärm, keinen Gestank in der Luft. So ähnlich wie wir es heute erleben in den Großstädten in Deutschland, aber in der Welt, bedingt durch diese Corona-Lockdown, da merkt man tatsächlich, die Luftqualität hat sich verändert, der Himmel sieht anders aus, die Vögelchen kehren zurück, viele Tiere finden Einzug in städtische Bereiche. Also ich sehe da, dass wir weg von den Großstädten kommen und auch von der Schwerindustrie auf mehr intelligente Verteilung der Ressourcen und dass man nicht länderspezifisch ihre Grenzen zumacht, sondern dass tatsächlich die Grenzen sich lockern und dass Industriezweige zusammenarbeiten. Ja, das machen wir schon mit verschiedenen Software-Systemen. Sie kennen das ERP, CRM-Systeme, aber dass man solche Schnittstellen kreiert, um Ressourcenverteilung in der ganzen Welt zu verbessern. Das bedeutet aber auch, dass wir unser Wirtschaftssystem entsprechend solidarisieren sollten, um natürlich die verschiedenen Bevölkerungsschichten dabei zu helfen oder zu unterstützen. Ich sehe Wasser, so wie Jules Verne, wie Sie das schon schön genannt haben, wird Kohle der Zukunft sein. Es ist erwiesen, dass im Wasser mehr Energie steckt, als man so denkt. Man muss die Milchmädchenrechnung machen, nur es wird nicht eingesetzt aus politischen Gründen. Und ich hätte mein größter Wunsch, dass viele Ingenieure, viele junge Leute sich tatsächlich mit diesem Thema Wasser und aus Wasser onboard, zum Beispiel für Automobile oder für Maschinen, erzeugt wird und dadurch Energie, saubere Energie, dann punktuell überall einsetzbar ist. Wir hätten dann die Problematik der Politik nicht, was wir gerade, no, wir kennen das, Krieg für Öl, das würde verschwinden, auch sowas wie Verbrennen von Öl, wie wir es auch tun, ist eine Schande. Das sollte auch verbannt werden und dann Wasser nutzen. Und das ist keine Wasserverbrennung, was wir da tun, sondern wir konvertieren das flüssige Wasser in eine Art Gas mit sehr wenig Energie. Und dieses Gas hat sehr viel Energie und das wird dann freigesetzt, die Energie, und es verwandelt sich wieder zurück zu Wasser ohne Abgase. Das wäre mein Wunsch, dass solche Systeme Einzug finden, dass wir am Ende, wenn wir zu Hause Fernseh schauen oder die Waschmaschine fahren, dass wir ganz sicher sind, die Energie kommt aus einer sauberen, nachhaltigen Quelle.
Ja, das hört sich ja definitiv schon mal nach einer spannenden und auch sehr gesunden und guten Zukunft an. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit und für Ihren Einblick, den Sie uns gegeben haben. Und wenn ihr euch als Zuhörer mehr für die Thematik interessiert, findet ihr auf YouTube auch noch einige interessante Links zum Thema. Wir werden euch das anhängen. Und allgemein natürlich zum Podcast hier bei uns, Green Talk, der Umweltpodcast, immer wieder verschiedene Blickwinkel aus Wissenschaft, aus der Praxis, die wir euch näher bringen wollen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.